ARD. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Isabel Reifenrath. Hi, ich hoffe, Ihnen geht's noch gut.
Die Grippe dauerte bestimmt im Moment so zwischen 10 und 14 Tage.
Wir haben ja nicht nur die Grippe als Erreger, sondern wir haben ja viele andere Erreger, die die ganze Zeit durch das Land ziehen. Das heißt, die Praxen sind voll.
Die Kinder hat es beide erwischt. Meine Frau war 2 Wochen krankgeschrieben.
Also gerade die Kinder zwischen 0 und 4 Jahre, gerade in dieser Altersklasse, hat die Influenza im Vergleich zu den letzten Jahren auch deutlich zugenommen.
Wegen der extrem hohen Ausbreitung der Influenza innerhalb der Schule hat das Gesundheitsamt empfohlen, vorübergehend dicht zu machen.
Fiebersenkende Medikamente sollte man erst dann einsetzen, wenn das Fieber wirklich gravierend hoch ist.
Egal an welcher Apotheke man gerade vorbeikommt, meist sind sie voll. Die Arztpraxen genauso. Viele haben gerade die Grippe, besonders trifft es die Kleinen, die Kindergarten- und Schulkinder. Und die haben nicht nur Schnupfen und Husten, manche kriegen eine Lungenentzündung, Fieberkrämpfe, schwere Bronchitis. Die Kinderkliniken melden immer mehr Kinder auf den Intensivstationen, bedrohlich ist es zum Glück aber noch nicht. Manche Experten raten allerdings, jetzt auch die Kinder gegen Grippe zu impfen. Wir schauen uns diese Grippewelle mal genauer an und tragen alles zusammen, was sie wissen müssen, egal ob sie klein oder groß sind. Kalt erwischt, Deutschland hat die Grippe, heißt diese Tagsendung. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Im Winter kommt kaum jemand daran vorbei. In Hessen steigt die Zahl der Grippefälle seit Januar rasant an, so das hessische Gesundheitsministerium. Ungewöhnlich ist das für diese Jahreszeit nicht. Allerdings fing die Grippewelle in dieser Saison etwas früher an als sonst. Und jetzt rollt sie gerade so richtig. Unsere Reporterin Anna Dangel ist für uns in eine hessische Hausarztpraxis gegangen.
In der Gemeinschaftspraxis von Hausarzt Dr. Adili im Frankfurter Ostend ist am Mittwochmorgen Hochbetrieb. Das Wartezimmer ist voll, jeder Stuhl ist belegt. Vor dem Empfangstresen stehen Patientinnen und Patienten, die noch behandelt werden wollen. Laut dem Hessischen Hausärzteverband arbeiten gerade viele Praxen an ihrer Belastungsgrenze. Grund dafür sind hohe Infektionszahlen seit dem Herbst, die fast nahtlos in die Grippesaison übergingen. Das bestätigt auch Hausarzt Dr. Mehran Adili.
Tatsächlich sind die Praxen schon seit Monaten voll. Wir haben ja nicht nur die Grippe als Erreger, sondern wir haben ja viele andere Erreger, die die ganze Zeit durch das Land ziehen. Das heißt, die Praxen sind voll und mit der Grippewelle wird das sich sicherlich nicht verbessern.
In Hessen haben sich die Grippefälle seit Anfang Januar mehr als verdoppelt. Das sind mehr Grippefälle als im Vergleichszeitraum 2024 und mehr als während der Corona-Jahre. Wie stark die diesjährige Grippewelle ausfallen wird, lässt sich laut dem Hessischen Hausärzteverband schwer vorhersagen. Und auch wenn die Grippesaison schon losgegangen ist, lohne sich eine Grippeimpfung auch jetzt noch, sagt Hausarzt Mehran Adili.
Der Impfschutz setzt circa 10 bis 14 Tage nach der Impfung ein. Und da wir davon ausgehen, dass der Peak erst Februar überhaupt erreicht wird, hat man eigentlich noch genug Zeit, um sich impfen zu lassen.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung vor allem Menschen über 60, chronisch Kranken, Menschen mit einem erhöhten beruflichen Risiko und gesunden Schwangeren ab der 14. Schwangerschaftswoche. Fragt man auf Frankfurts Straßen, sind die Meinungen zur Impfung geteilt. Manche greifen zur Impfung, andere vertrauen auf ihr Immunsystem und altbewährte Mittel.
Eigentlich ist mein Immunsystem ganz gut, muss ich sagen, aber ich greife meistens so auf Ingwertee und sowas zurück dann hauptsächlich.
Also wir gehen 3-mal in der Woche ins Fitness. Und dann machen wir anschließend immer einen Durchgang Sauna und ich glaube, dass das hilft.
Ich schütze mich dadurch, dass ich mich winterfest anziehe und viel mich im Freien bewege und die Ernährung anpasse, viel Vitamin C essen und viel trinken.
Wer trotz Schutzmaßnahmen an einem Infekt erkrankt, der muss oft kein Antibiotikum einnehmen, erklärt Allgemeinmediziner Adili. Grund dafür ist, dass die Mehrzahl der Infekte viral bedingt ist und Antibiotikum nur gegen Bakterien helfe. Dennoch gäbe es Ausnahmen.
Anna Dangel hat für uns auf der Straße gefragt, wer sich wie für die Grippewelle vorbereitet. Grippeimpfung. Wie sinnvoll ist sie und für wen eigentlich wirklich? Darüber sprechen wir jetzt mit Susanne Glasmacher. Sie ist Biologin und Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts. Frau Glasmacher, sagen Sie uns bitte erst nochmal, wie schlimm ist denn die Grippewelle gerade wirklich in Deutschland?
Also wie schwierig oder wie schwer eine Grippewelle ist, kann man tatsächlich erst nach einer Grippewelle wirklich beurteilen. Wir sehen schon im Moment sehr hohe Atemwegserkrankungen. Fast 10% der Bevölkerung, die quasi innerhalb einer Woche neu an einer Atemwegserkrankung erkrankt, das ist schon viel. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine Größenordnung, die man ein paar Wochen später in anderen Jahren auch sieht. Wir haben dieses Jahr vergleichsweise früh die Grippewelle gehabt oder den Beginn der Grippewelle in der ersten Kalenderwoche bereits, also direkt Anfang Januar. Und dann sind natürlich die Vergleichszahlen alle so ein bisschen nach vorne gerückt. Aber es ist schon insgesamt viel und in der Tat sind auch die Schüler, also die 5- bis 14-Jährigen, dieses Jahr auch ungewöhnlich hoch belastet.
Seit Januar hat sich die Zahl der Grippekranken verdreifacht. Ist das normal?
Ja, das ist absolut normal. Wenn man die Meldedaten sich anschaut, dann geht das innerhalb von ein paar Wochen sehr rasant nach oben. Wir sehen jetzt in den letzten paar Wochen eine gewisse Stagnation. Also auch die Meldedaten für Hessen scheinen zu stagnieren. Aber man muss jetzt tatsächlich auch noch mal 1-2 Wochen abwarten, um zu sehen, ob das jetzt vielleicht breiter Gipfel ist oder ob es manchmal gibt es auch Jahre, da gehen die Meldedaten auch noch mal hoch. Die Influenza-Viren haben ja verschiedene Typen. Es gibt verschiedene Typen, die zirkulieren und häufig kommt dann nochmal der Typ B so im Nachgang und wir sehen das jetzt auch schon, dass der Typ B zunimmt und im Referenzzentrum zum Beispiel, wo wir jede Woche Proben von Patienten mit Grippesymptomen bekommen, dass der Typ B häufiger nachgewiesen wird als der Typ A. Und der Typ B ist auch ein Influenza-Virus, das eher auf die Schulkinder geht. Also das passt eigentlich auch ganz gut zusammen.
Mhm. Die Grippekranken werden ja gemeldet von den Hausärzten. Wie sieht es denn aus mit Corona-Kranken und Leute, die das RS-Virus haben? Weiß man, wie sich das gerade ungefähr verteilt?
Ja, das weiß man aus verschiedenen Quellen. Also zum einen bekommen wir ja regelmäßig Informationen aus Arztpraxen zur Zahl der Patienten mit Atemwegssymptomen und wir bekommen aber auch von einem Teil der Arztpraxen freiwillig Rachenabstriche oder Nasenabstriche von Patienten mit Grippesymptomen. Und die werden im Referenzzentrum im Robert-Koch-Institut sehr genau untersucht. Und da sieht man im Moment, dass in der Tat die meisten Proben Influenza-Viren enthalten, also über 50%. Das ist schon recht hoch, aber jetzt auch nicht ungewöhnlich hoch. Und dann gibt es aber eben zum Beispiel auch RSV in 6% der Proben, SARS-CoV-2 in weniger, in ungefähr 2% der Proben. Also das sind sehr unterschiedliche Viren und wir bekommen auch aus dem sogenannten Grippeweb Proben von Patienten, die uns das freiwillig zuschicken. Da werden auch die Virustypen untersucht. Da sieht es noch ein bisschen anders aus. Da ist der Influenza-Teil noch geringer, weil natürlich zu Hause die Patienten, die sozusagen erstmal nur zu Hause sind, die noch nicht beim Arzt sind, das sind natürlich auch ganz viele leichte Atemwegsinfektionen dabei. Da ist das Bild also noch etwas bunter.
Viele ältere Menschen, auch viele chronisch Kranke, sind geimpft. Die Kinder bei uns in Deutschland bisher eher nicht. Wird aber gefordert von vielen Kinderärzten. Wie sinnvoll wäre das, um uns vor so einer Grippewelle wie jetzt zu schützen?
Naja, die Kinderärzte fordern das ja quasi jedes Jahr. Natürlich gibt es die Idee einer Strategie, dass man eben die Bevölkerung oder die gezielt die Kinder impft und damit indirekt die älteren Altersgruppen schützt. Aber in Deutschland hat man die Strategie, die man praktiziert, ist die Impfung von Risikogruppen und gerade die älteren Personen, aber eben auch Schwangere, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und die profitieren besonders von einer Impfung und die Ständige Impfkommission hat sich bisher eben für diese Strategie entschieden. Es gibt übrigens tatsächlich kein EU-Land, das die Influenza-Impfung für alle Kinder oder Jugendlichen empfiehlt. Es gibt einige wenige EU-Länder, die für bestimmte Altersgruppen eine Impfung empfehlen. Da ist Großbritannien das größte, ansonsten Finnland, Litauen, Malta, das sind eher kleinere Länder. Also es ist nicht so verbreitet, wie man vielleicht denkt und die Umsetzung einer solchen Empfehlung wäre sicherlich auch schwierig. Und wenn man die Impfquoten sieht bei den Gruppen, die wirklich gefährdet sind für einen schweren Verlauf, gerade die alten Menschen, dann denkt man, vielleicht sollte man auch erstmal da die Kräfte bündeln, damit man dort gute Impfquoten bekommt.
Mhm. Nehmen die Impfquoten denn bei den Älteren ab?
Also die Impfquoten sind in den paar Jahren vor der Pandemie gestiegen, in der Pandemie leicht gesunken. Wir haben jetzt noch keine ganz frischen Daten, sodass wir da den Trend noch nicht kennen. Aber was wir wissen, ist, dass die Risikogruppen insgesamt viel zu gering geimpft sind. Also die Menschen über 80 sind so in der Größenordnung zwischen 30% und 40% geimpft. Bei den Schwangeren ist es noch viel niedriger. Deswegen sind die Alters- oder die chronisch Kranken, da wissen wir, dass so um etwa ein Drittel geimpft ist. Also Patienten mit Grunderkrankungen, die eben auch gefährdet sind. Und da ist eben noch eine ganze Menge zu tun. Und das ist halt auch ein langes Bohren dicker Bretter.
Wann ist denn eigentlich die ideale Zeit, um sich impfen zu lassen? Und macht das jetzt noch Sinn?
Also der ideale Zeitpunkt ist tatsächlich Oktober, November bis Mitte Dezember. Man braucht etwa 1 bis 2 Wochen, bis der Impfschutz voll ausgeprägt ist. Und die Grippewelle beginnt üblicherweise im Januar. Insofern ist man, wenn man im Dezember zum Impfen geht, im Januar doch recht zuverlässig geschützt. Aber die Grippewelle dauert üblicherweise 3 bis 4 Monate. Sie hat dieses Jahr Anfang Januar begonnen. Das heißt, mit einer Impfung jetzt hat man schon noch eine ganze Zeit auch die Option, dass der Schutz noch wirkt. Und gerade auch im Hinblick auf Karneval, wo man doch häufig enge Kontakte zu anderen hat, wäre das noch mal eine Überlegung wert.
Karneval steht uns noch bevor. Wie schlimm, glauben Sie denn, kann diese Grippewelle noch werden?
Das ist schwer vorherzusagen. Also im Moment stagnieren die meisten Werte, auch die Meldedaten stagnieren oder gehen ganz leicht zurück. Also man muss abwarten, ob jetzt die offensichtlich beginnende B-Welle nochmal so viel Kraft entwickelt, dass sie da nochmal richtig einen Anstieg verursacht. Aber Voraussagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Man muss halt einfach die Schutzmöglichkeiten ergreifen und dazu gehört die Impfung. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man Abstand hält, wenn jemand sichtbar an einer Atemwegserkrankung leidet, vielleicht auch über eine Maske nachdenkt, wenn man in einer sehr vollen U-Bahn oder S-Bahn sitzt. Und dass man vor allen Dingen auch für diejenigen, die selbst an einer Atemwegserkrankung leiden, eine Maske tragen, wenn sie Kontakt zu anderen haben, weil die Masken vor allen Dingen beim Fremdschutz gut helfen. Und die Rücksicht da auf andere ist doch sehr, sehr wichtig. Und da kann man eine ganze Menge Gutes tun.
Können Sie noch mal sagen, wie lange man eigentlich ansteckend ist?
Also bei der Influenza ist man schon eine ganze Reihe von Tagen ansteckend und das Fatale bei der Influenza ist, man ist auch schon sehr ansteckend, bevor man sichtbar Symptome hat. Das macht es so schwer. Man kann eben nicht mit der Einstellung, ach, wenn ich Husten oder Schnupfen habe, bleibe ich zu Hause. Das ist auch wichtig, aber eine Influenza kann man eben auch weitergeben, bevor man diese Symptome hat. Deswegen ist die Impfung so wichtig oder eben ja Vorsicht und Abstand, wenn es irgendwie geht.
Susanne Glasmacher war das vom Robert-Koch-Institut. Sie hat mit uns über die Grippewelle gerade gesprochen. Bei Kindern, gerade Kleinen, ist die Grippe nochmal was ganz anderes. Sie können ganz hohes Fieber bekommen, Krämpfe, Probleme mit den Muskeln, Erbrechen oder sie landen sogar auf der Intensivstation im Krankenhaus. Laut dem RKI sind die Fallzahlen bei den 5- bis 14-Jährigen gerade so hoch wie seit 7 Jahren nicht mehr. Was das für Eltern und Kinderarztpraxen heißt, Anna Vogel hat für uns an der Bergstraße nachgefragt.
Der 2-jährige Aaron spielt im Wohnzimmer seiner Familie in Heppenheim. Sein großer Bruder kuschelt mit seiner Mutter auf dem Sofa. Vater Tobias erzählt.
Die Kinder hat es beide erwischt. Meine Frau war 2 Wochen krankgeschrieben. Wenn ich jetzt meinen Eindruck aus den letzten 2-3 Wochen sagen soll, würde ich sagen, alle sind krank.
Ein Eindruck, der durchaus auch in der Kinderarztpraxis in Bürstadt aufkommt.
Praxis Dr. Klee, guten Morgen.
Rund 70 Telefonate hat Andrea Boos am Empfang heute Vormittag schon angenommen, schätzt die Arzthelferin. Schuld daran vor allem die Grippewelle. Und die ist hartnäckiger, als viele Eltern denken.
Die sind schon sehr verzweifelt, vor allen Dingen sind die montags da, da ist das Kind schwer krank. Und am Donnerstag kommen sie wieder und das Kind ist immer noch krank. Aber die Grippe dauert ja bestimmt im Moment so zwischen 10 und 14 Tage und da fehlt einfach die Geduld der Eltern.
In ihrem Sprechzimmer erzählt Kinderärztin Daniela Klee, dass sie auch in ihrer Praxis in diesem Jahr viel mehr Grippefälle behandelt als in den vergangenen Jahren.
Also gerade die Kinder zwischen 0 und 4 Jahre, gerade in dieser Altersklasse, hat die Influenza im Vergleich zu den letzten Jahren auch deutlich zugenommen. Die Kinder müssen wir teilweise einweisen, weil die halt heftigst erbrechen. weil die oft Durchfälle haben, austrocknen und dementsprechend sind auch die Krankenhäuser im Moment voll. Also wir haben auch echt Schwierigkeiten, die Kinder unterzubringen.
Gleichzeitig muss Daniela Klee in dieser Wintersaison rund 100 Impfdosen mit dem Grippeimpfstoff entsorgen. Und das, obwohl sie sogar weniger Impfdosen vorrätig hatte als sonst. Ihr Eindruck? Die Impfbereitschaft ist vor diesem Winter deutlich zurückgegangen. Ihre Vermutung, woran das liegt?
Ich glaube tatsächlich, weil die Influenza in den letzten Jahren nicht so präsent war und jetzt erst dadurch, dass dieses Jahr so viele Menschen so heftig und so schwer krank geworden sind und selbst die Erwachsenen da liegen und sagen, oh, ich glaube, mein letztes Stündlein hat geschlagen, kam das erst wieder in den Sinn, dass man merkt, oh, es ist doch eine schwere Erkrankung.
Schwierig dabei ist laut der Bürstädter Kinderärztin Daniela Klee vor allem, dass es schwer ist, die Grippe frühzeitig zu erkennen.
Man schickt die Kinder in den Kindergarten und die Influenza ist ja wirklich einen Tag vor Ausbruch am ansteckendsten. Das heißt, mit gutem Gefühl sagt, die sind ja noch fit und gerade an dem Tag stecken sie vielleicht die ganze Gruppe an. Dementsprechend sind natürlich die Erzieherinnen betroffen, fallen aus. Bei uns auch sind zwei Arzthelferinnen gerade krank mit Influenza zu Hause und deswegen betrifft halt alle Berufsgruppen.
In Heppenheim seufzt Vater Tobias. Auch seine Frau und er sind berufstätig und sie kennen den Spagat zwischen kranken Kindern und Arbeit nur zu gut.
Natürlich will man nicht das kranke Kind in die Betreuung geben und da eventuell noch irgendwelche Ansteckungen provozieren. Aber andererseits haben wir die Betreuung ja nicht zum Spaß. Ja, das ist immer ein schwieriges Austarieren.
Austarieren, das heißt es zurzeit auch immer in der Kinderarztpraxis in Bürstadt. Viele lange geplante Vorsorgeuntersuchungen müssen wegen Krankheit verschoben werden. Für Andrea Boos am Empfang heißt das, ständig Termine jonglieren.
Man muss einen kühlen Kopf bewahren und einfach alles im Blick haben und ganz ruhig weiterarbeiten und dann klappt es schon.
Sie hofft auf wärmeres Wetter und damit auf das Ende der heftigen Grippewelle.
Ja, bald soll es wärmer werden. Aber ob das dann auch schon das Ende der Grippewelle ist, mal schauen. Gehen wir erstmal davon aus, dass es das noch nicht war. Ich spreche jetzt mit der Kinderärztin Soraya Seyedi. Sie spricht auch für den Landesverband Hessen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Guten Abend, Frau Seyedi.
Guten Abend.
Sehr viele Kinder haben gerade Grippe. Warum trifft es ausgerechnet Sie gerade so stark?
Ja, die Kinder sind natürlich Multiplikatoren von viralen Infektionen. Die sind in Gemeinschaftseinrichtungen, sind in Schulen. Und wenn dann da ein Kind krank ist, das verbreitet sich dann sehr schnell. Und ansonsten sind, das ist aber eigentlich auch immer so. Und dann tragen sie das dann natürlich auch in die Familien und dann werden auch die Erwachsenen krank.
Die RS-Welle kommt ja noch. Oder glauben Sie, dass die dieses Jahr geringer ausfällt, weil es ja jetzt die Impfung gegen das RS-Virus gibt?
Also grundsätzlich beobachten wir dieses Jahr eine geringere RS-Welle. Wir haben schon RS-Erkrankungen, wir hatten die auch schon im Dezember und wir haben also weniger kranke Kinder. Wir haben schon kranke Kinder, aber das hängt einerseits mit der Impfung zusammen, die einigermaßen gut angenommen wird. Auf der anderen Seite natürlich auch damit, dass eben so viele Kinder auch die letzten Jahre krank waren und ob sicherlich eine gewisse Immunität jetzt auch besteht. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es die Impfung gibt, weil gerade wenn Sie jetzt ein Geschwisterkind von einem Neugeborenen haben, das im Kindergarten geht, da bin ich und es anfängt zu husten, da sind Sie sehr froh, dass dieses Kind dann geimpft ist.
Ist eigentlich Kinder und Corona ein Thema?
Also Kinder haben immer wieder Corona-Infektionen. Das war insbesondere über Weihnachten der Fall. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Die Eltern testen selbst. Ja, also die haben es am Anfang nicht gemacht, aber jetzt machen sie. Die haben ja so Multitests. Und hin und wieder kommen die dann und sagen, dass sie krank sind. Wobei die Kinder nicht so schwer an Corona erkranken wie Erwachsene.
Wenn ich jetzt zu Hause ein krankes Kind habe und ich merke, das ist nicht nur eine Erkältung, ab welchen Symptomen sollte ich denn zum Kinderarzt gehen?
Also immer natürlich, wenn es dem Kind sehr, sehr schlecht geht, also bei Influenza zum Beispiel, darüber sprechen wir jetzt ja auch, ist es eben sehr, sehr hohes Fieber, das kann bis zu 42 Grad gehen, Erbrechen, Durchfall, schweres Krankheitsgefühl, wenn die Kinder wirklich austrocknen oder eben sehr, sehr stark husten mit schwere Ohrenschmerzen haben, Halsschmerzen, dann sollte man schon zum Kinderarzt gehen.
Wir haben gerade im Beitrag gehört, dass es schon auch schwierig ist, jetzt Plätze im Krankenhaus zu finden für die Kinder. Aber die Krankenhäuser sagen, die Lage ist eigentlich noch nicht bedrohlich, viel besser als in den letzten Jahren. Wie erleben Sie das?
Das erlebe ich auch so, muss ich sagen. Also wir haben schon das eine oder andere Kind, das wir eingewiesen haben, das einen Fieberkrampf hatte oder das eben auch ausgetrocknet war oder eine Entzündung der Wadenmuskeln hat, was bei Influenza gar nicht so selten ist. Aber insgesamt, also auch jetzt gerade, wir haben über die RS-Viren gesprochen, ist es entspannter als die Jahre zuvor. Da bin ich sehr froh.
Wir haben auch gerade im Beitrag gehört, bis die Kleinen wieder fit sind, kann es schon mal ein bisschen dauern, bis zu 2 Wochen. Ich glaube, es war die Arzthelferin, die gesagt hat, den Eltern fehlt die Geduld. Ja, ich glaube, eigentlich fehlt ja so ein bisschen den Arbeitgebern die Geduld, ne, die dann auch Druck auf die Eltern ausüben. Aber das Kind 2 Wochen zu Hause lassen, muss man sich darauf einfach einstellen?
Ja, also wir sagen das unseren Eltern auch. Ich meine, am Anfang ist es ja so, man testet dann so ein bisschen, denkt, okay, jetzt ist die Grippe da. Das war ja so ab Mitte Januar der Fall. Und dann sagen wir den Eltern auch, okay, ihr Kind hat Influenza und das ist jetzt mindestens 1 Woche krank. Also wir sagen es von vornherein. Und bis so die letzten Krankheitssymptome abklingen, dauert das 2 Wochen. Und wenn die Eltern sich darauf einstellen, die glauben das dann immer erstmal nicht. Ne? Und dann hat sich aber jetzt mittlerweile auch rumgesprochen, weil ja dann durch die Familien dann selber krank sind. Also die jonglieren sich im Prinzip mit Kinderkrankschreibung und eigener Krankschreibung so durch. Und dann sind irgendwann, haben es alle dann gehabt. Ja. Ich hatte heute eine Mutter mit einem 14-Jährigen, der 39 Fieber hatte und total kaputt war. Und es war klar, dass er Grippe hat. Und sie sagte, ja, aber morgen kann er doch wieder in die Schule. Und ich so, bitte, nein, der bleibt die ganze Woche zu Hause. Und sie so, ja, aber der schreibt doch eine Arbeit. Also diese Idee, dass ein Kind sich ausruhen muss, ja, und die Mutter ist aber nicht berufstätig, ja, und dass es einfach seine Zeit braucht, die ist jetzt nicht unbedingt in allen Köpfen drin. Ne?
Und wo gehört das Kind hin? Ins Bett?
Ins Bett, ausruhen, wirklich, wirklich Bettruhe, richtig viel trinken. Die berühmte Hühnerbrühe, das hilft wirklich auch. Das hat ja eine gewisse antiinfektiöse Wirkung. Und all die ganzen Hausmittel helfen natürlich auch. Aber einfach wirklich dem Kind Zeit lassen, gesund zu werden. Und auch wenn die Krankheit überstanden ist, die brauchen dann schon noch 1-2 Wochen. Die können dann nicht dann die Woche drauf ins Fußballtraining. Das sagen wir den Eltern aber auch.
Neuerdings wird auch viel über die Grippeimpfung für Kinder gesprochen. Haben Sie schon viele geimpft?
Also da muss ich der Kollegin aus dem Beitrag beipflichten. Dieses Jahr haben wir wirklich weniger Kinder geimpft, als wir sonst impfen. Also wir impfen normalerweise die chronisch Kranken. Das ist auch die Empfehlung der Impfkommission, dass man die chronisch kranken Kinder impft und dann eben natürlich ne, Erwachsene ab 60 oder auch Schwangere, die dann ihre Neugeborenen schützen. Und natürlich dürfen auch Eltern, die das möchten, auch ihre Kinder impfen lassen. Aber so eine allgemeine Impfempfehlung gibt es nicht in ganz also flächendeckend in Deutschland. Wir haben schon, wenn Sie jetzt ein Kind, wenn Sie so eine Epidemie hinter sich haben und Sie haben dann Ihre Kinder sehr schwer krank gehabt, dann kommen schon die Eltern das Jahr drauf und sagen, ich möchte aber Grippe impfen oder wenn die an sich infektanfällig sind. Aber das ist ein bisschen tatsächlich dieses Jahr ausgeblieben. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir eigentlich schon auch im Herbst so eine Infektwelle hatten und wir kamen gar nicht dazu, die impfen zu lassen, weil die einfach ständig krank waren.
Also man kann nur impfen, wenn die Kinder gesund sind.
Wenn sie eigentlich gesund sind. Also sie sollten kein Fieber haben, keinen schweren Infekt haben. Aber die waren halt dauerkrank. Also da hat sich so eine Infektschwelle nach der anderen abgelöst. Und jetzt haben wir eben so die ganz große.
Es gibt keine Impfempfehlung für die Kinder. Macht es denn dann vielleicht gerade Sinn, wenn man kleine Kinder hat, die in den Kindergarten gehen oder in die Grundschule, dass sich die Eltern impfen?
Nein, es sind ja eher die Kinder, die krank werden. Die Kinder bringen es heim. Die Kinder stecken sich untereinander ab. Also die Eltern sind nicht die Multiplikatoren, das sind nicht diejenigen, die das...
Aber die sind es, die dann auch krank werden und ausfallen?
Die werden auch krank, ja. Ja, also ja, man müsste überlegen, wem man alles impft. Also das ist seit Jahren ein Thema. Aber wenn Sie in so einer, also natürlich in einem Bereich arbeiten, wo Sie mit sehr vielen Menschen Kontakt haben, also auch als Lehrer, ja, oder wir in den Praxen, wir sollten uns natürlich impfen lassen. Aber das wird immer wieder kontrovers diskutiert.
Gibt es keine einheitliche Meinung zu?
Gibt keine einheitliche Meinung, genau. Also in Sachsen werden alle Kinder geimpft. Ne? Also Sachsen hat eine SIKO, die haben diese sächsische Impfkommission und die impfen, da ist die Empfehlung, alle Kinder zu impfen. Und die sehen dann tatsächlich weniger schwer kranke Kinder mit Influenza. Die Impfung schützt ja nicht zu 100%, die verbessert nur die schweren Verläufe.
Kann man eigentlich außer der Impfung noch irgendwas tun, um die Kinder vor der Grippe zu schützen oder fit zu machen vor der Grippewelle?
Naja, also wenn Sie ganz drastisch sein wollen, würden Sie die 4 Wochen aus dem Kindergarten rauslassen. Ja, das können Sie nicht machen. Nein, also an sich natürlich Hygienemaßnahmen, einfach auch Appell an alle. Krankes Kind gehört nicht in die Kita, gehört nicht in die Schule. Und dann würde man schon sehr viel Virenlast in der Bevölkerung reduzieren. Aber eben die allgemeinen Hygienemaßnahmen helfen auch. Hände waschen, in die Armbeuge niesen, solche Sachen helfen durchaus, auch wenn man ein Kind pflegt. Aber man kann gar nicht so sehr viel tun, denn sie sind ja eng aufeinander. Ne? Da können sie gar nicht verbieten, die Nase zu putzen. Ne?
Nee, das wohl nicht. Herzlichen Dank für Ihre Ratschläge. Okay. Ich habe mit Soraya Seyedi gesprochen. Den Kleinen hilft Ruhe und Liebe, wie uns Großen eigentlich auch. Aber besonders gut weiß das auch Janosch. Der Schriftsteller und Illustrator lässt den Bären den kleinen Tiger gesund pflegen.
Ich konnte nicht mehr gehen, nicht mehr stehen und fiel um. Legte sich mitten unterwegs auf der Wiese auf die Erde. Sofort kam der kleine Bär gelaufen und rief:
Was ist denn, Tiger? Bist du krank?
Oh ja, ich bin so krank. Ich kann fast nichts mehr bewegen.
Oh, ist halb so schlimm. Ich mach dich gesund,
sagte der kleine Bär.
Wo tut es dir denn ungefähr weh?
Hier,
sagte der kleine Tiger und zeigte zuerst auf die Pfote.
Und dann hier auf der anderen Pfote. An den Beinen auch und vorn und hinten und rechts und links und oben und unten.
Was? Überall? Ja, du, dann muss ich dich tragen.
Und er trug ihn nach Haus.
Nach Hause tragen, ja. Krank ist man zu Hause am besten aufgehoben. Nur auf dem Weg geht es meist noch in die Apotheke. Boxer Grippal, Grippostat, Day Night. Es gibt tausende Kombipräparate. Dafür wird ganz viel Werbung gemacht. Und sie versprechen uns, schnell wieder gesund zu machen. Verkaufen sich übrigens ziemlich gut. Aber ob sie auch wirklich helfen? Thomas Sambol hat sich mit den Präparaten gegen Grippe beschäftigt.
Sie sollen das Fieber senken, die Schmerzen lindern, die Nase frei machen und einem schnell wieder auf die Beine helfen. Kombipräparate scheinen echte Multitalente zu sein. Doch es gibt da ein Problem, meint Christian Sommer. Er ist Apotheker in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.
Kombinationspräparat, das hört sich erstmal ganz toll an, weil ganz viele Wirkstoffe drin sind. Es bedeutet aber, dass man nicht gezielt gegen einzelne Symptome beispielsweise angreifen kann. Die Gefahr ist dabei natürlich auch der Mehrfachgabe, also sprich, dass man in diesem Kombinationspräparat schon ein Schmerzmittel hat.
Wenn man dann noch zusätzlich beispielsweise Paracetamol nimmt, kann es bis zum Leberversagen kommen, warnt der Apotheker. Besonders vorsichtig sollte man bei Kombipräparaten mit Pseudoephedrin sein. Das ist ein Wirkstoff, der die Nasenschleimhaut abschwellen lassen soll und in einigen beliebten frei verkäuflichen Medikamenten steckt. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kann er aber in seltenen Fällen auch schwere Nebenwirkungen haben.
Ephedrin, das ist ein Aufputschmittel, ein Stimulantium. Und das bedeutet, dass dadurch der Blutdruck beispielsweise ansteigt. Und Patienten, die schon einen hohen Blutdruck hatten, dann steigt er natürlich noch weiter. Und zwar dann in den Bereich, wo es gefährlich wird. Das steigert auch das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten.
In anderen Kombipräparaten sind ähnliche Wirkstoffe enthalten, zum Beispiel Phenylephedrin. So gut wie nutzlos, sagt die Arzneimittelaufsichtsbehörde in den USA. Sie hat festgestellt, entsprechende Tabletten können zwar aufputschend wirken. Ein Abschwellen der Nasenschleimhaut, also das eigentliche Ziel der Einnahme, sei aber kaum nachweisbar. Klinikapotheker Christian Sommer.
Man hat herausgefunden, dass die Symptome zwar ganz leicht gelindert werden, aber Einzelsymptome schon wieder nicht.
Für solche Kombipräparate gilt also:
Das bedeutet, sie sind praktisch nicht wirksam.
Mediziner raten, lieber jedes Symptom gezielt zu behandeln. Gegen eine verstopfte Nase können zum Beispiel abschwellende Nasensprays helfen. Das fördert auch den heilsamen Schlaf und schützt gegen zusätzliche Erkrankungen wie eine Nasennebenhöhlenentzündung oder eine Mittelohrentzündung. Pflanzliche Arzneimittel können durch ätherische Öle die Genesung unterstützen, betont die Hamburger Apothekerin Kirsten Sievert.
Die können einfach Entzündungen mit wegnehmen. Die sorgen dafür, dass der Schleim gerade in den Atemorganen sich löst. Das sind die Hauptprobleme, die wir ja spüren. Und wenn das weg ist, dann ist die Krankheit weg. Dann sind wir gesund.
Oft sind aber Glieder- und Kopfschmerzen größere Probleme als der Schnupfen. Dagegen können Schmerztabletten wie Ibuprofen oder Paracetamol helfen. Und man sollte das Fieber im Blick behalten, rät der Hausarzt Rio Morave aus Aukrug bei Neumünster.
Fiebersenkende Medikamente sollte man erst dann einsetzen, wenn das Fieber wirklich gravierend hoch ist, sprich über 38,5. Fieber an sich ist ja keine Erkrankung, sondern nur ein Symptom, mit dem der Körper versucht, das Immunsystem einfach aktiver und wirkungsvoller zu machen. Wenn Kreislaufbeschwerden da sind, die zum Beispiel aufgrund von Flüssigkeitsverlust durch das Fieber auftreten, dann kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, fiebersenkende Medikamente zu nehmen.
Der wichtigste Tipp ist aber viel trinken. Für jedes Grad Fieber sollte es ein halber bis ein ganzer Liter Wasser pro Tag zusätzlich sein. Nur wenn man genügend trinkt, kann sich der Schleim in den Atemwegen lösen. Und der Körper braucht Ruhe, um mit den Grippeviren fertig zu werden. Und die sollte man sich unbedingt gönnen, damit es nicht zu schweren Folgeerkrankungen wie einer Herzmuskelentzündung kommt.
In Ruhe liegen und den Tag hören, kann ich nur empfehlen. Ein Thema, viele Perspektiven, hilft immer. Kalt erwischt, Deutschland hat die Grippe, heißt diese Sendung. Wir wollen noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Welt der Viren. Martin Stürmer hilft uns dabei. Er ist Virologe und leitet das EMD-Labor in Frankfurt. Herr Stürmer, es kursieren gerade die Influenza A und B. Macht es eigentlich einen Unterschied, welches Virus man hat?
Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen den beiden Viren. Das Influenza-A-Virus ist von der Klinik doch etwas dominanter, etwas kräftiger, etwas härter, während das Influenza-B-Virus doch etwas mildere Verläufe macht. Und es kommt auch in der Welle, wenn in diesen Wellen auch immer etwas Zeit verzögert. Insofern am Anfang immer die klinisch härteren Fälle mit Influenza-A und im späteren Verlauf eher die etwas milderen Fälle mit Influenza-B.
Ah, dann zeigt das jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen, dass wir den Höhepunkt der Grippewelle vielleicht erreicht haben oder zumindest schon weiter fortgeschritten sind.
Ja, wenn man uns die aktuellen Zahlen und Abwasserdaten und Fallzahlen des RKIs angucken, könnte man den Eindruck bekommen, dass wir den Peak schon so ein bisschen erreicht haben und uns oben auf dem Plateau bewegen, Richtung Abfall hin. Und wir sehen tatsächlich auch aktuell vermehrt Influenza-B-Fälle. Insofern besteht die Hoffnung, dass wir den Scheitelpunkt der Grippewelle, der aktuellen Welle, doch schon langsam erreicht bzw. fast schon überwunden haben.
Trotzdem haben manche unheimlich starke Symptome. Viele bekommen eine schwere Bronchitis, haben lange Husten. Manche kriegen sogar eine Lungenentzündung. Deutet das dann darauf hin, dass das dann Influenza A ist?
Ja, die stärkeren Verläufe deuten definitiv auf eine Influenza-A-Infektion hin. Natürlich kann man hier ausschließen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der mit einer Influenza B stärker erkrankt. Aber grundsätzlich sind die stärkeren Verläufe, gerade die, die dann auch zu massiven Beschwerden führen, eher auf die Influenza A zurückzuführen.
Ist das in diesem Jahr etwas ungewöhnlich, dass die Symptome so stark sind?
Wir haben eine sehr starke Grippewelle dieses Jahr. Das kommt nicht so ganz überraschend, weil wir ja auf der Südhalbkugel schon die Welle gesehen haben, die uns ja dann immer im Nachgang erreicht und die war auch sehr heftig. Wir haben sehr viele schwerere Verläufe tatsächlich im Kindesalter, bei Jugendlichen. Auch Schulkinder sind sehr massiv dieses Jahr betroffen. Da mag sicherlich so ein bisschen die Corona-Nachwehen noch ein bisschen mit reinspielen, weil wir ja doch in den Pandemiejahren so gut wie keine Influenza-Welle hatten, damit ein Kontakt des Immunsystems mit diesem Erreger nahezu nicht stattgefunden hat. Deswegen kann das jetzt durchaus etwas kräftiger sein. Aber wir hatten ja auch schon eine Influenza-Saison gehabt. Insofern ja, mag das auch bedingt sein durch die aktuelle Wettersituation. Wenn mal ein schöner Tag ist, freuen wir uns alle. Aber die letzten Tage und Wochen waren doch eher grau in grau und kühl und unangenehm, sodass man noch viel mehr drin ist als sonst im Winter. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass eben dieses Jahr tatsächlich eine schwerere Welle ist. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, es ist jetzt nichts, was wir noch nie gehabt haben. Insofern gab es auch in der Vergangenheit schon schwerere Grippewellen, die ein ähnliches Niveau wie diese hatten.
Das heißt, da kommt jetzt auch einiges zusammen einfach. Ich würde ganz gerne nochmal über diese Nachholeffekte sprechen. Können Sie uns nochmal genau erklären, gerade auch bei den Kindern, die während der Pandemie wahrscheinlich keine Grippe hatten, was das jetzt für die bedeutet und vor allem auch, bis wann werden sie es überwunden haben?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Bevölkerung ja eine sogenannte Herdenimmunität dadurch aufbauen, dass Infektionswellen immer wieder durchlaufen und man sich immer wieder irgendwie auch vielleicht auch so ansteckt, dass man es gar nicht merkt, aber das Immunsystem kommt in Kontakt und baut eine Immunität im Körper auf. Wenn ich jetzt die Covid-Jahre Revue passieren lasse, dann hat so gut wie Pi mal Daumen 3 Jahre gar nichts stattgefunden, was die Influenza-Wellen angeht. Das heißt, Kinder, die sehr klein waren oder in diese Zeit geboren worden, hatten bis heute vielleicht maximal einmal Chance, mit einem Influenza-Virus in Kontakt zu kommen, nämlich letzte Saison. Und dementsprechend fehlt denen einfach ein regelmäßiger Kontakt, den wir als Erwachsene natürlich in der ganzen Zeit schon immer wieder gehabt haben, der dann halt natürlich auch 3 Jahre pausiert hat. Insofern ist das der sogenannte Nachholeffekt. Das heißt, viele Kinder, die noch gar keinen Kontakt hatten, bekommen jetzt ihren Erstkontakt mit diesem Virus. Und das ist natürlich dann auch etwas heftiger.
Jetzt muss man dazu sagen, nicht alle haben gerade Grippe, manche haben auch Corona oder das RS-Virus. Es gibt mittlerweile in den Drogerien so Tests, die versprechen, dass sie alles 3 erkennen können. Wie gut sind die?
Ja, also wir haben ja in der Corona-Zeit am Anfang immer die PCR-Diagnostik gemacht und später, um die Testung niedrigschwelliger und attraktiver für viele zu machen, den Antigen-Test auf den Markt gebracht. Aber immer mit der Prämisse, Achtung, Antigen-Test ist weniger sensitiv als die PCR. Und das gilt natürlich auch für diesen Dreifachtest. Da ist ein Sensitivitätsproblem sicherlich gegeben. Das heißt, eine vielleicht gerade im Anflug sich befindende Infektion oder eine abklingende würde man mit diesem Test möglicherweise gar nicht sehen. Und ob alle 3 Erreger gleichmäßig gut erfasst werden, ist schwierig zu bewerten. Also ich kann hier wirklich nur empfehlen, wenn man einen Test machen möchte, dann sollte man in Absprache mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin versuchen, den PCR-Test zu bekommen. Den halte ich dafür deutlich besser und sensitiver.
Spielt es überhaupt irgendeine Rolle, was wir haben? Ist es wichtig, das zu wissen?
Meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, das zu wissen. Ich weiß, dass da eine durchaus große Zurückhaltung auch im ärztlichen Bereich ist, was diese Testung angeht. Aber zum einen hat das therapeutische Indikationen. Wenn ich jetzt einen Patienten mit einem schweren Symptom, mit schweren Symptomen habe, wo ich denke, Mensch, kann ich irgendwas tun, um diese Symptome leichter zu machen? Weiß ich, es ist eine Influenza, kann ich antiviral behandeln. Wenn es jetzt ein RS-Virus ist, kann ich nicht behandeln. Insofern bekommt man Optionen, möglicherweise Medikamente einsetzen zu können oder gar eben eine bakterielle Infektion nachzuweisen und Antibiotika einsetzen zu können. Dann weiß ich aber auch, jetzt hat mein Patient ein harmloses Rhinovirus, der möchte aber, muss aber irgendwie unterwegs sein und besteht eine gewisse Ansteckungsgefahr, ist das sicherlich ein viel geringeres Risiko für die Umgebung, als wenn jemand mit einem RS-Virus oder mit einem Influenza-Virus rausgeht und gegebenenfalls andere ältere Menschen ansteckt, die ein deutlich höheres Risiko mit dieser Infektion haben. Also ich finde das immer wichtig zu wissen, was man hat, weil man für sich selber Entscheidungen treffen kann und auch für den Schutz von anderen Entscheidungen treffen kann.
Ich habe noch mal eine letzte Frage. Ich fände ganz spannend zu verstehen, wie das funktioniert. Es wird immer gesagt, die Grippeviren haben jetzt gerade die Coronaviren verdrängt.
Es ist tatsächlich so, dass die Corona-Welle abgelaufen ist und auch auf einem extrem niedrigen Niveau Infektionen weiterhin stattfinden. Die Grippeviren, die Influenzaviren dominieren das Infektionsgeschehen. Das wird von Jahr zu Jahr möglicherweise sich immer wieder untereinander verschieben. Wir haben ja auch den Startbeginn der Influenza-Welle nie gleich. Und Corona ist sowieso nicht so richtig nur auf den Herbst beschränkt, sondern kommt auch gerne im Sommer. Und da hängt es halt davon ab, wann war die letzte Sommerwelle. In dieser Sommerwelle baut sich eine Immunität gegen die zirkulierenden Varianten auf. Dann sind wir alle für einen gewissen Zeitraum erstmal gut ausgestattet mit unserem Immunsystem. Und solange sich keine neue Corona-Variante bildet, bleibt halt dieses Infektionsgeschehen eher im Hintergrund. Und insofern ist das durchaus immer so zu erklären, dass wir da manchmal einen Wechsel haben von Corona in Influenza, in RSV. Wir hatten aber auch schon Situationen, da haben wir zumindest Influenza und RSV auf einem sehr hohen Niveau parallel gehabt. Und wenn dann noch Corona mit dazu kommt, dann haben wir natürlich immer wieder Situationen, was uns auch immer wieder passieren kann, dass wir eine sehr hohe Belastung auch für das Gesundheitssystem insgesamt haben.
Das war der Virologe Martin Stürmer. Impfen ist eine Möglichkeit, keine Grippe zu kriegen. Andere setzen darauf, ihr Immunsystem zu boostern. Grünkohl und Orangensaft reicht da viel nicht mehr. Sie setzen auf Immuninfusionen, verkaufen manche Ärzte. Mittlerweile gibt es aber auch Bars, die solche vermeintlich gesunden Infusionen verkaufen. Meine Kollegin Gabi Beck hat sich genau so eine mal angeschaut.
Hallo, guten Tag. Sie haben bis zur Infusion eingebucht. Dann habe ich online schon gesehen, dass Sie den Amanesebogen ausgefüllt haben. Sie können dann gleich mit nach hinten kommen.
Es ist ein schicker Empfang. Es duftet nach Kaffee. Die Mitarbeiterin von TripTrip führt die Kundin in ein kleines Behandlungszimmer. Drei kleine Sessel stehen hier, ansonsten wenig medizinisch anmutendes. Anne-Kathrin Niederhöfner ist gelernte Heilpraktikerin. Sie wird die Infusion vornehmen.
Ja, wir bieten verschiedene Vitamininfusionen an, gemischt auch mit Elektrolyten und Aminosäuren, je nachdem, welche Indikation vorliegt. Also alles rund um Vitalität, Regeneration, Immunsystemstärkung und so weiter.
Eine Dosis des Vitamincocktails kostet je nach Mischung 130 Euro und mehr. Elektrolyte, Aminosäuren, Vitamin C, Heilpraktikerin Niederhöfner mischt die Zutaten frisch zusammen. Dann setzt sie die Nadel in die Vene.
Diese wird jetzt zunächst einmal desinfiziert und wird mit einer sterilen Kanüle die Vene punktiert.
Das ist ein ganz, ganz kurzes Tiepsen, aber danach ist alles vorbei.
Solche Behandlungen sind angesagt. Nicht nur auf Instagram werden sie beworben. Promis machen es vor, der Peaks für eine Lifestyle-Infusion. Unter Medizinern allerdings sind sie umstritten. Für den Frankfurter Allgemeinmediziner Dr. Tassilo Scherle ist die Wirkung überhaupt nicht erwiesen.
Also ich sehe insgesamt Infusionstherapien im Zusammenhang mit Drip Bars eher kritisch und die Funktionsweise eigentlich als nicht erwiesen an. Es gibt zahlreiche Studien, die eigentlich keine Wirksamkeit belegt haben. Viele Effekte, die man über diese Infusionen wahrnimmt oder auch feststellt, sind häufig auf Placebo beruht.
Er selbst hat früher in seiner Praxis solche Behandlungen auf intensiven Wunsch von Patienten durchgeführt. Allerdings hat er damit aufgehört, als zweimal Patienten extrem allergisch reagiert haben, Lebensgefahr drohte.
Hier kann es dann teilweise wirklich zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen. Und das ist natürlich etwas, was keiner wirklich will. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch Nebenwirkungen, die normalerweise jetzt bei sachgemäßer Anwendung einer Infusion nicht stattfinden können, wie zum Beispiel Hämatome bei der Einstichstelle.
Unter Ernährungswissenschaftlern und Ärzten wird die neue Infusion also sehr kritisch bewertet. Sie empfehlen stattdessen eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Kost, viel Gemüse und Obst zum Beispiel.
Normalerweise ist es so, dass man selbst als sich durchschnittlich ernährender Mensch eigentlich fast nicht in Vitaminmangelsituationen reinkommt.
Also ist das Vitamincocktail per Infusion wenig effektiv und nur eine gewinnbringende Modeerscheinung. Auf jeden Fall scheuen die Kunden weder Geld noch Risiko.
Gabi Beck hat über die Immuninfusionen berichtet. Janosch, der Schriftsteller und Illustrator, weiß immer Rat, auch wenn man krank ist. Und wir haben schon gehört, wie der Bär den kleinen Tiger nach Hause getragen hat. Jetzt kocht er ihm was Schönes zu Hause.
Jetzt wünsch dir mal deine Leibspeise. Hm? Und ich koche sie.
Springforellen mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln.
Oh nein, eine andere.
Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln.
Noch eine andere. Sag doch mal Bouillon.
Oh ja, das wollte ich sagen,
rief der kleine Tiger. Und das gab es dann auch. Mit Fettäuglein, Petersilie und Mohrrübelchen aus dem Garten.
Hühnerbouillon mit Semmelbröseln. Warum eigentlich nicht? Hilft bestimmt bei Grippe. Es gibt aber auch schon einiges, was wir essen sollten, bevor wir krank werden. Gesundes Essen wirkt wie Medizin, sagt mein nächster Gesprächspartner. Er ist Diabetologe und Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Herr Dr. Riedel, kann man sagen, wenn mein Immunsystem fit genug ist, dann kriege ich erst gar keine Grippe?
Ja, das stimmt schon. Die Faktoren, ob ich jetzt eine Grippe bekomme, die sind die Menge der Viruserreger. Das heißt, wenn ich in einem Raum bin, wo ständig jemand hustet und schnieft, dann habe ich natürlich eine höhere Menge an Erregern aufgenommen. Und wenn ich dann ein unfittes Immunsystem habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine ganz schwere Grippe noch viel größer. Oder anders ausgedrückt, wenn ich schon mal durch Maske, Abstand oder Lüften die Erregermenge reduziere und dann noch ein fittes Immunsystem habe, dann kann es tatsächlich sein, dass ich gar keine Grippe kriege oder nur leichte Symptome.
Wie trainiert man denn sein Immunsystem am besten? Es gibt eine aktuelle Studie. Laut ihr hat der Zustand der Darmflora einen großen Einfluss auf die Widerstandskraft gegen alle Erreger. Warum ist der Darm so wichtig?
Ja, das sind neue Erkenntnisse oder zumindest noch nicht so alte Erkenntnisse. Wir haben rund um den Darm 80% unseres Immunsystems. Und der Grund ist einfach der, das Immunsystem ist ja dazu da, alles, was von außen nach innen will, was uns zu Leibe rücken will, abzuwehren. Und das ist natürlich die Haut, das ist die Schleimhaut im Mund, die Lunge, aber auch der Darm. Der Darm ist eine Außengrenze, weil das, was wir essen, war in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit immer irgendwie verseucht, verdreckt, da waren Salmonellen drin, Ruhrerreger. So, und dafür brauchen wir ein gutes Immunsystem. Wir essen etwas, das Immunsystem guckt sofort, ist hier Gefahr im Verzug, sind dort vielleicht Kriminelle bei, die uns krank machen wollen. Und deshalb ist 80% des Immunsystems rund um den Darm lokalisiert. Und dabei spielt auch die Barrierefunktion der Darmschleimhaut eine große Rolle. Und die wird zusammen mit den Darmbakterien, mit dem Mikrobiom aufrechterhalten. Man kann also sagen, wir haben Helfershelfer bei der Barrierefunktion des Darms. Die Mikroben helfen uns, die Schleimschicht, die Intaktheit der Barriere aufrechtzuerhalten. Und deshalb haben wir da so viel Immunsystem. Und die Darmbakterien produzieren überdies auch eine Menge Substanzen, die uns den Körper helfen, gesund zu halten, die auch für eine gute Immunabwehr, für Reparaturen und für alles Mögliche, für unsere Stimmung eine große Rolle spielen. Und deshalb ist das Immunsystem im Darm zusammen mit der Darmflora wichtig für unsere Gesundheit und auch für die Infektabwehr.
Was muss man dann essen, damit die Darmbakterien glücklich sind?
Ja, also die ernähren sich tatsächlich von dem, was wir nicht so gut verwerten können, nämlich die sogenannten Ballaststoffe. Die haben ja den Namen, weil man meinte, die können wir nicht verdauen. Das stimmt aber so nicht ganz, aber wir können sie nicht so ganz gut verdauen. Und diesen sogenannten Abfall, das essen natürlich gern diese Darmbakterien, die ernähren sich davon und produzieren viele gute Substanzen für uns. Und deshalb brauchen wir eine Minimummenge von 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das erreichen 80% der Bevölkerung nicht. Und wenn man das mit Naturvölkern vergleicht, die liegen fast beim Doppelten der Ballaststoffaufnahme wie wir. Und deshalb ist tatsächlich eine gute Prävention für ein tolles Immunsystem, für eine gute Infektabwehr, aber auch für eine gute Reparatur im Körper die ausreichende Ballaststoffzufuhr.
Wo finden wir die? Was essen wir da gerade in dieser Saison am besten?
Ja, die eine Hälfte der Ballaststoffe liefern tatsächlich Gemüse und Obst. Aber da liegt die Ballaststoffkonzentration so bei 1 bis maximal 4-5%. Das heißt, wir kriegen da höchstens, wenn wir viel Gemüse essen, 15 Gramm Ballaststoffe zusammen. Den Rest, den beziehen wir aus Nüssen, Samen und auch Saaten, also Vollkorn, aber auch mal Kürbiskerne. Und die sind unheimlich reich an Ballaststoffen. Da liegen wir so bei 10% Ballaststoffanteil. Der Mensch braucht also so etwas zum Knabbern, um gesund zu bleiben.
Reicht das, wenn man sich gesund ernährt? Es gibt ja tausende Sachen mittlerweile. Es gibt fermentiertes Essen, es gibt Kuren für den Darm, Darmreinigungen. Braucht es das?
Also wenn wir uns gesund ernähren, das heißt, wir eine ausreichende Menge an Gemüse essen, wenn wir ausreichend Ballaststoffe haben, wenn wir das, was schädlich ist für die Darmflora, nicht so viel essen, wie zum Beispiel viel tierisches Fett und rotes Fleisch, aber auch Alkohol, wenn wir Stress meiden, das sind alles Dinge, die nerven die Darmbakterien. Und deshalb ist es wichtig, halt sich pflanzenbasiert zu ernähren mit ausreichend Ballaststoffen, regelmäßige Tagesabläufe, regelmäßig Essen. Unsere Darmbakterien sind relativ spießig. Die brauchen diese normale Abfolge. Die brauchen auch den Schlaf, den wir unserem Körper gönnen. Und wenn man das alles richtig macht, wenn man auch nicht sich durch den ganzen Tag snackt, dann haben wir auch eine gesunde Darmflora. Aber man kann die Darmflora auch eben fördern, zum Beispiel auch mit Fasten, mit Intervallfasten. Das nutzt auch der Darmflora. Aber im Wesentlichen die gesunde Ernährung würde schon ausreichen.
Wie wichtig ist es denn, schon gut gestärkt in die Grippesaison, in den Winter zu gehen? Macht es vielleicht Sinn, vorher auch einen kleinen Check-up beim Hausarzt zu machen, so von wegen Eisenwerte kontrollieren?
Also der Checkup beim Hausarzt, der berichtet sich eher auf Zivilisationskrankheiten, auf Harn, auf Gichterkrankungen, Vorbeugung, was Blutfette angeht oder auch den Blutdruck. Die Stärke des Immunsystems wird bei diesem Check nicht gemessen, es sei denn, man leidet unter einem Eisenmangel. Das könnte man dabei natürlich mitbestimmen lassen. Und Eisen ist enorm wichtig für unser aktives Immunsystem, weil Eisen brauchen wir auch für die Blutbildung, für die Abwehrzellen und Eisen brauchen auch eigentlich alle Lebewesen, um sinnvoll zu existieren. Das wird also beim normalen Check-up beim Hausarzt nicht so deutlich.
Mhm. Schon lange ist ja auch bekannt, je niedriger der Vitamin-D-Wert, desto wahrscheinlicher, dass man an einer Atemwegsinfektion erkrankt. Reicht es, viel an die Luft zu gehen, im Wald zu spazieren? Oder ist es auch eine ganz gute Idee, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
Also Vitamin D ist eine wichtige Sache für unsere Abwehr. Wir wissen, dass Menschen, die mit einem besseren Vitamin-D-Spiegel leben, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben für Atemwegsinfektionen. Da scheint also einiges dran zu sein. Wir brauchen es auch für gesunde Knochen und für vieles andere mehr. Nun wird dieses Vitamin D durch die Sonne in der Haut gebildet. Und da hat leider jeder eine eigene Kapazität. Wir können nicht so richtig herausrechnen, bei der und der Sonnenscheindauer oder der Exposition gegenüber einem bewölkten oder unbewölkten Himmel, hat man den und den Vitamin D-Wert. Ich bin immer wieder überrascht, dass Menschen, die viel draußen Sport machen und vielleicht sogar wenig Sonnenschutz betreiben, doch einen relativ niedrigen Vitamin D-Wert haben. Und nun kommt es natürlich auch noch dazu, dass mit dem Alter langsam diese Kapazität, Vitamin D selber herzustellen, abnimmt. Ich empfehle deshalb immer, Vitamin D einmal messen im Blut. Und da ist natürlich jetzt im Ende des Winters die ideale Zeit, weil wer jetzt einen niedrigen Vitamin D-Spiegel hat, der braucht mindestens von Oktober bis Ostern supplementiertes Vitamin D. Wer einen sehr, sehr niedrigen Vitamin D-Wert hat im Blut, der braucht es wahrscheinlich das ganze Jahr über. Aber ich würde dann nach einem halben Jahr immer noch mal gucken, liegen wir in der Dosierung zu hoch, weil zu viel Vitamin D kann tatsächlich auch Nierenverkalkung machen, Nieren schädigen. Es gibt auch eine Obergrenze und deshalb würde ich mit dem Vitamin D-Spiegel nicht übertreiben. Wir sollten im Normalbereich liegen, aber nicht im hochnormalen Bereich. Das empfehlen wir nur Patienten mit einer Autoimmunerkrankung.
Mhm. Bedeutet das immer, wenn man ein bisschen nachhilft mit Nahrungsergänzungsmitteln, dass man auch vorsichtig sein muss, dass man es nicht übertreibt? Wir haben gerade in einem Beitrag gehört, es gibt auch diese Immuninfusionen mittlerweile. Ist das eine gute Idee?
Das ist eine sehr schlechte Idee. Das ist eine gute Idee für die Anbieter, weil die damit reich werden. Aber tatsächlich ist das reinste Scharlatanerei. Die Infusionen, die überall angeboten werden, die Infusionsshops, wo man eine Infusionsmischung bekommt gegen den Hangover, den Alkoholkonsum vom Vortag oder den Immunboost zur Verhinderung von Infektionserkrankungen, die sind nicht wissenschaftlich bewiesen. Es ist auch unärztlich, so etwas zu machen, so etwas zu behaupten. Es ist unlauter und reinste Scharlatanerei. Die Infusionsmischungen, die ich mir angeschaut habe in diesen Infusionsshops, sind allesamt überflüssig, völlig überteuert. Und außerdem gibt es dann noch das Risiko, durch die Infusionsnadel vielleicht sogar eine Infektion sich zuzuziehen. Äußerst bedenklich, diese Entwicklung.
Dr. Matthias Riedl war das vom Medikum Hamburg, auch bekannt vom NDR, dort als Ernährungsdoc. Da spricht er nämlich im Podcast mit der Wissenschaftsjournalistin Julia Demmann, wie Ernährung auch anderen Krankheiten vorbeugen und sie auch heilen kann. Es geht zum Beispiel um antientzündliche Ernährung oder Zuckerersatz. In jeder Folge gibt es am Ende dann noch ein gesundes und leckeres Rezept, zu finden in der ARD Audiothek. Und uns finden Sie da auch, sowie alle Tagsendungen, die sie hier heißt Kalt erwischt, Deutschland hat die Grippe. Ich bin Isabel Reifenrath und wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese Grippewelle durchkommen. Wenn es Sie schon erwischt hat, gute Besserung.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.